Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Guten Morgen, liebe Geschwister, im Gottesdienstraum, auch im Netz oder live. Insbesondere Grüße nach Wien und Florida. Wir haben heute ein Thema mit dem Titel Die Trinität im Glaubensbekenntnis, Wahrheit oder Lüge? Das ist die Frage. Wir haben vor etwa 2 oder 3 Wochen das Thema gehabt hier in der Gemeinde. Da haben wir festgestellt, dass der eine oder andere nicht so ganz sattelfest ist, wenn man die Frage stellt, was bedeutet eigentlich die Trinität? Wir werden sehen, Trinität kommt von drei oder Dreieinigkeit. Ja, was bedeutet das? Das hat natürlich mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber was heißt das? Hat mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, mit dem Sohn zu tun? Was bedeutet das genau? Das ist die Grundfeste unseres Glaubens. Wenn wir die Beziehung zu diesen drei Personen, zu diesen drei, wenn wir diese Dreierbeziehung nicht verstehen, dann müssen wir uns fragen, was haben wir für einen Glauben? Wenn wir nicht wissen, in welcher Beziehung wir zu unserem Gott und Vater stehen, in welcher Beziehung wir zu unserem Herrn Jesus Christus stehen und in welcher Beziehung wir zum Heiligen Geist stehen, dann müssen wir uns fragen, was haben wir für einen Glauben überhaupt? Ja, dass wir nette Menschen sind und gute Werke tun. Der Humanismus liefert viel mehr Anweisungen und Hinweise und Theorien, wie man ein guter Mensch sein kann. Wenn wir sagen, nein, das Wort Gottes ist entscheidend, nicht der Humanismus, dann ist die Grundfeste unseres Glaubens diese Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist. Und in der Ausarbeitung dieser Thematik ist ein bisschen der Inhalt mehr geworden, deshalb teilen wir uns diese Botschaft in 2 Teilen. Diesen Sonntag Teil 1 und vielleicht nächsten oder übernächsten Sonntag Teil 2. Am letzten Donnerstag haben wir den geistlichen Austausch auch gehabt und da kam die Frage, wie ist das eigentlich, wenn wir uns jetzt beim Gebet und Anbetung auf unseren Gott und Vater konzentrieren, was machen dann unser Herr Jesus und der Heilige Geist? Haben die ihre Aufgabe jetzt erfüllt? Jetzt schlafen sie, machen sie Pause, warten, bis wir wieder im Himmel sind. Was machen sie denn überhaupt? Und deshalb haben wir gerade die an dem geistlichen Austausch Teilnehmenden gebeten, dass sie bitte sich Gedanken machen anhand der Schrift, was sagt uns Gottes Wort zu der Aufgabe des Herrn Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Jetzt und heute, in unserer Zeit, weil wie ich anfangs gesagt habe, das ist die Grundfeste unseres Glaubens. Es darf nicht sein, dass wir nicht wissen, was Gott der Vater tut, was wir tun in unserer Beziehung zu ihm, das Gleiche zu unserem Herrn Jesus Christus und das Gleiche zu unserem Heiligen Geist oder zum Geist der Sohnschaft oder zum Geist Gottes, wie so das unterschiedlich beschrieben wird. Und deshalb wollen wir schauen, dass wir heute mit diesem Thema beginnen, die Trinität, und dann später vielleicht mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die diese Dreierbeziehung, beziehungsweise unsere Beziehungen zu diesem Dreiergespann, könnte man nennen, auch beleuchtet und erklärt. Das sollten wir definitiv tun. Wir dürfen nicht einfach uns darauf konzentrieren, gute Menschen zu sein, gute Werke zu tun. Wir wissen, Glaube ohne Werke ist tot, aber Werke ohne Glauben ist genauso tot, sind tote Werke. Nein, nein, wir glauben, aber was glauben wir? Glauben tut jeder, aber was glauben wir? Das ist entscheidend. Es gibt niemanden auf dieser Erde und es gab auch niemanden, wird auch niemanden geben, der nicht glaubt. Aber die Frage ist, was glaubst du? Und jetzt legen wir los. Die allermeisten sogenannten Christen wissen gar nicht, was Trinität bedeutet. Einige davon, die ein wenig darüber wissen, würden sagen, die Trinität ist klar die Dreieinigkeit oder die Dreifaltigkeit. Das ist eine sehr gute Erklärung. Der Begriff Dreieinigkeit ist jedoch nichts anderes außer der Übersetzung aus dem Lateinischen Trinitas ins Deutsche. So Dreier gespannt. Ja, was ist denn? Ja, die drei, die sich einig sind. Ja, Reinhold, Bernhard und ich, wir sind uns einig. Also wir haben schon die Dreieinigkeit schon gehabt. Wir können mich austauschen, Adnan geht raus, kommt die Jacke rein, haben wir auch die Dreieinigkeit. Das ist nichts. Nur Dreieinigkeit. Wenn drei sich einig sind, da haben wir schon die Dreieinigkeit. Das ist es nicht. Die Frage ist nun, wie gehen wir als Kinder Gottes mit dieser Frage um? Es kann nicht sein, dass man sagt, nein, ich bin für die Trinität, ich bin gegen die Trinität. Ja, was ist die Trinität? Oh, das weiß ich nicht. Ja, so klug sind wir, oder wie? Dass wir gegen etwas oder für etwas oder wir erklären etwas für Wahrheit oder eine Lüge oder Unwahrheit und wir wissen gar nicht, was das ist. Aber das ist typisch Mensch. Das ist ja nicht unnormal. Das andere wäre unnormal, wenn die Menschen wüssten, bevor sie ein Urteil fällen, wenn sie wüssten, worüber sie urteilen wollen. Das ist nicht normal. Normal ist, dass die Menschen grundsätzlich anderen nachplappern. Das ist das Normale. Ja, sind wir normale Menschen oder sind wir Gotteskinder, Himmelsbürger? Wenn wir sagen, wir haben den Geist Gottes, des allmächtigen Schöpfers, ja, dann müssen wir schon ein bisschen mehr wissen von ihm. Dieses grundlegende Thema, wichtige Thema, studieren wir nach folgender Einteilung. Einleitung, die Trinitätslehre im Glaubensbekenntnis. Warum im Glaubensbekenntnis? Weil wir das Wort in dieser Darstellung, was wir im Glaubensbekenntnis beleuchten wollen und schauen, ob das mit dem Wort Gottes in der Bibel übereinstimmt oder nicht. Weil wir alle oder die meisten von uns schon im Kindesalter gelernt haben, wer das Glaubensbekenntnis sagt und daran glaubt, deshalb heißt das auch Glaubensbekenntnis, ist ein wahrer Christ. Und wer das Glaubensbekenntnis nicht annimmt, ist ein Heretiker oder kein wahrer Christ. Früher war der Begriff üblich Heretiker. Kein wahrer Christ, so haben wir es gelernt. Und deshalb wollen wir das studieren. Von wem haben wir das gelernt? Von Menschen natürlich. Entweder hat es der Pfarrer erzählt oder der Bischof erzählt. Früher hat das der Papst erzählt. Das wollen wir prüfen anhand des Wortes Gottes. Und nächste Woche wollen wir dann die weiteren drei Punkte studieren, anschauen. Wen beten wir gemäß der Bibel an? Ist Jesus ein Gott oder ein Mensch? Die Frage wird oft gestellt. Ja, was ist Jesus nun? Ist er ein Gott oder ein Mensch? Dass unser Gott der Vater ist, okay, haben wir es verstanden, aber was ist Jesus? Das wollen wir uns nächste Woche anschauen. Und dann Fazit. Wir starten mit der Einleitung. Um zu Beginn Missverständnisse zu vermeiden, wollen wir klarstellen, was wir gemäß der Bibel mit Wahrheit bzw. Lüge meinen. Da muss man das definieren, damit man überhaupt eine gemeinsame Basis hat, sonst redet man einander vorbei. Was für den einen Lüge ist, ist für den anderen Wahrheit und was für den einen Wahrheit ist, ist für den anderen Lüge. So sind auch Kriege, so entstehen Kriege. Die sagen, die sind böse und wir sind die Guten. Und die anderen sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Deshalb müssen wir uns auf eine Basis in der Botschaft hier verständigen. Was bezeichnen wir als Wahrheit? Was bezeichnen wir als Lüge? Und für uns gibt es eine Definition, die entscheidend ist, und zwar die biblische Definition und nicht eine menschliche Definition. Menschlich wird sehr, sehr unterschiedlich definiert. Da gibt es so viele Wahrheiten und so viele Lügen. Das interessiert uns nicht. Wenn wir sagen, wir stehen auf dem Fundament des Wortes, dann gilt nur die eine Definition, was das Wort Gottes in der Bibel darüber sagt. Mit Wahrheit meinen wir das vollkommene Wort Gottes ausschließlich in der Bibel, ohne jegliche Kürzung, Hinzufügung bzw. menschliche Interpretationen. Das Wort Gottes ist durch das Wort Gottes und nicht durch Menschen zu interpretieren. Das Problem, was wir in den letzten 2000 Jahren haben und auch davor, dass Menschen auftreten, das Wort Gottes nehmen, verkürzen, interpretieren, ergänzen, verdrehen und dann entsteht eine neue Lehre mit Ausdrücken aus der Bibel. Und die unmündigen Menschen hören Jesus, Gott, Prophet, Lehrer, was weiß ich, und dann sagen, ja, das ist schon die Wahrheit. Und deshalb müssen wir, und das ist auch heute die Botschaft, ganz wichtig dafür, dass wir mündig sind, damit wir wissen, wenn wir etwas hören, ob das hier mit dem Wort Gottes, das gehörte mit dem Wort Gottes, übereinstimmt oder nicht. Sonst sind wir Unmündige, die von Wind der Lehre hin und her geworfen werden. Der eine bringt das rhetorisch so gut mit bestimmten Ausdrücken aus der Bibel, dann glaubt man das, der andere erzählt wieder, dann glaubt man es auch. Und wenn beide zur gleichen Zeit erzählen, dann werfen wir vielleicht eine Münze oder ich weiß es nicht wie. Was stimmt denn? Psalm 119, Vers 160 sagt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das ist die Definition der Wahrheit. Die Summe des Wortes Gottes und nicht die Summe des Wortes der Menschen. Der hat was gesagt, der hat was gesagt, der hat gesagt. Tun wir es zusammen und die Summe ist dann die Wahrheit. Nein, die Summe deines Wortes, des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Somit ist die reine biblische Lehre Wahrheit. Auch wenn zweimal ist, steht. Mit Lüge meinen wir, dass durch Menschen verwässerte, verkürzte, verkehrte, verdrehte bzw. ergänzte Wort Gottes. So entsteht die Lüge. Oder noch schlimmer gesagt, die Halbwahrheit. Die Halbwahrheit ist schlimmer als die Lüge. Die Lüge ist relativ, wenn man sagt, das ist nicht weiß, das ist schwarz. Ja, das sieht man sofort. Aber wenn man so weiß, ein bisschen mit irgendeinem Farbton vermischt, sagt man, das ist weiß, ja. Oder wenn man besondere Ereignisse nimmt und sagt, ja, der Huber war dort gestern Abend in dem Lokal, den habe ich gesehen, ja, das stimmt schon, und haben ihn einige gesehen. Und dann ergänzt man einiges dazu, dass es einigermaßen plausibel für die Leute erscheint. Somit ist die durch Menschen verwässerte, verkürzte, verkehrte, verdrehte bzw. ergänzte biblische Lehre keine reine biblische Lehre mehr, sondern eine Menschenlehre, meist Kirchenlehre genannt, also Lüge. Wenn wir wissen wollen, was die Trinitätslehre im Glaubensbekenntnis beinhaltet, dann müssen wir das Glaubensbekenntnis kennen und vor allem wissen, wie das Glaubensbekenntnis in seiner heutigen Form in Bezug auf die Trinitätslehre entstanden ist. Ja, wie sollen wir? Wir haben vorhin gesagt, wir können nicht sagen, die Trinität ist richtig oder falsch, ist Wahrheit oder Lüge, wenn wir sie nicht kennen. Und wo findet man sie? Ja, im Glaubensbekenntnis. Das ist eigentlich das entscheidende Kriterium, was die Kirche ab dem 4. Jahrhundert vorgegeben hat. Wer an das Glaubensbekenntnis glaubt, ist ein wahrer Christ und der andere ist ein Heretiker, ein Ketzer, kein wahrer Christ. Und deshalb müssen wir das Glaubensbekenntnis studieren, ob wir wirklich daran glauben oder nicht. Ob diese Lehre ein Zitat aus der Bibel, also eine biblische Lehre, oder aus Kirchenvertretern eine Kirchenlehre darstellt. Das müssen wir prüfen. Federführend lehrte die katholische Kirche und lehrt immer noch, dass die Kirchenlehre der biblischen ebenbürtig ist. Das ist eigentlich entscheidend. Der Papst ist unfehlbar. Wenn der Papst etwas sagt, was nicht in der Bibel ist, gilt es genauso. Wenn man das vertritt, und das ist natürlich nicht nur der Papst vertritt, also mindestens der katholische Papst vertritt die katholische Kirche. Gibt es auch Päpste in der orthodoxischen Kirche, es gibt auch Obergurus in den evangelischen Kirchen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt das annimmt, dann wird es schwierig. Also federführend lehrt die katholische Kirche, dass die Kirchenlehre der biblischen ebenbürtig ist. Das gilt für alle etablierten Kirchen. Viele Charismatiker aus allen Konfessionen lehren Dinge. Also Charismatiker, das sind nicht nur, meistens denkt man, das sind die Evangelischen oder Evangelikalen. Wir haben charismatische Bewegungen in allen sogenannten Konfessionen. Und die Charismatiker allgemein lehren Dinge, die in der Bibel nicht zu finden sind. Ihre Begründung lautet, wenn man sie fragt, ja wieso, wo hast du das her, wieso lehrst du das? Dann ist die Antwort relativ einfach und dürfte für jeden eigentlich, der unmündig ist, sehr klar sein. Sag, Kamerad, pass auf, die Bibel ist noch nicht fertig geschrieben. Gott hat heute noch seine Propheten. So. Und wenn ich heute ein Prophet Gottes bin und wir haben heute, wir brauchen nur einmal zwei Klicke zu tätigen im Internet, dann sehen wir die vielen Propheten, die heute noch existieren. Die sich gegenseitig zwar nicht anerkennen, deshalb sind sie auch selbst ernannte Propheten, aber dann hört es nicht mehr auf. Und warum hat der Paulus, der ist in den Himmel aufgestiegen, hat ja was empfangen und verkündet. Und der Johannes genauso in der Offenbarung. Und wieso darf ich das nicht? Ich bin genauso ein Kind Gottes. Nun müssen wir uns entscheiden, weil diese Antwort, die kommt, und das ist die Begründung natürlich, gell? Das ist die Begründung. Der ist ein Apostel oder ein Prophet und der Apostel, das ist der Gesandte Gottes. Wenn er sagt, ich bin ein Apostel, der hat ihn Gott gesandt, dann musst du ihm glauben. Und wenn er ein Prophet ist, dann Gott hat ihm das eingegeben und er gibt dir das weiter. Das musst du ihm auch glauben. Und deshalb müssen wir uns entscheiden in dieser Frage, das ist eine grundlegende Frage, ob die Bibel fertig geschrieben ist und niemand irgendetwas hinzufügen bzw. streichen darf, oder ob wir dem Glauben folgen, dass die Bibel noch nicht fertig geschrieben ist und wir dann neue Lehren von selbsternannten Propheten annehmen. Das ist eine Grundsatzentscheidung erstmal. Wenn jemand glaubt, dass die Bibel vor 2000 Jahren fertig geschrieben wurde, und dann wird er alle Kirchenlehren ablehnen. Es gibt die zwei Entscheidungen. Entweder ist die Bibel fertig geschrieben, da kommt nichts mehr davon. Nichts mehr dazu und da darf man nicht streichen. Und jeder, der mit irgendeiner Lehre herkommt, die eine Verkürzung des Wortes Gottes bedeutet, der Bibel, oder eine Hinzufügung, sagen wir gleich, das ist eine Irrlehre. Wenn jemand aber glaubt, und das ist ja die Mehrheit kein Ausdruck, das ist ja fast die Norm, dass die Bibel noch nicht fertig geschrieben ist, also die Norm ist, dass man sich mit solchen Themen von den 2 Milliarden, zwei sogenannten Christen, 2 Milliarden, sich überhaupt gar keine Gedanken macht. Aber wenn man sich Gedanken macht, dann hört man, was sein Kirchenvorsteher oder das Pfarrer oder Papst oder Bischof oder was weiß ich, wie sie alle heißen, oder Pastor sagt oder Prophet. Dann brauchen wir über nichts mehr zu sprechen, weil dann alle Kirchenlehren dieser Welt ihre Berechtigung haben, eigene Dogmen aufzustellen, was der Grund für viele Spaltungen und Kriege in den letzten 2000 Jahren war. Klar, Jeder hat seine Ergänzung und jeder sagt, die Ergänzung ist falsch, meine Ergänzung ist richtig und, und. Da kann keine Einheit mehr geben. Die Einheit gibt es nur, wenn man alle wahren Christen sich verständigen, es gibt nur das Wort Gottes in der Bibel. Und keine. Das heißt nicht, dass man, auch wie die Botschaft hier, Wort für Wort, was ich sage, steht nicht in der Bibel. Aber der Inhalt muss ausschließlich biblisch sein. Keine Ergänzung, keine Streichung. Und wenn einer sagt, nein, nein, ich bin nicht der Auffassung, dann haben wir keine Basis mehr, weiter zu reden. Dann müssen wir sagen, okay, du glaubst, dass die Kirchenlehren ebenbürtig sind? Ob sie jetzt eine Ergänzung ist oder sogar gegen die andere Lehre ist, das ist völlig gleich, dann ist das Thema beendet. Ab dem 4. Jahrhundert haben viele Christen mit ihrem Leben zahlen müssen, wenn sie die Trinität als nicht biblische Lehre abgelehnt und sich dem Diktat der Kirche und somit dem Mainstream bezüglich der Trinität widersetzt haben. Da sieht man eigentlich, wie christlich diese Lehre ist, dass wenn einer diese Lehre abgelehnt hat, nicht selten auf dem Scheiterhaufen gelandet ist. Heute gibt es sehr wenige Christen, die sich weiterhin dem Diktat der Kirche und somit dem Mainstream bezüglich der Trinität widersetzen, müssen allerdings aufgrund der Säkularisation nicht mehr mit ihrem Leben bezahlen. So eine Botschaft im Mittelalter bis zur Säkularisation verdient nur eines, erstmal fangen, einsperren, bis er reuig ist und wenn er immer noch nicht reuig ist, töten. So war das die Regel. Wir kommen darauf, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Glaubensbekenntnis im 4. Jahrhundert beschlossen wurde, und zwar nicht von Gott, sondern von einem Herrscher, von den Kaisern beschlossen. Bis dahin war der überwiegende Teil der Bischöfe der damaligen Christen dagegen. Circa 60% sind die auch dem Konzil ferngeblieben. 60%. Heute weiß ich nicht, ob sie die gegen die Trinitätslehre bei 60% liegen oder vielleicht nur 58,3 oder vielleicht bei 1 von einer Million. Ja, was ist passiert? Ja klar, 1400 Jahre Todesstrafe für diejenigen, die das nicht akzeptieren. Von der Mehrheit in fast null. Aber auch interessant ist, dass der Bischof von Rom sogar diesem Konzil ferngeblieben ist. Das stammt von der oströmischen, von dem Kaiser des Oströmischen Reiches. Aber auch bei diesen sehr wenigen Christen, die sich der Trinitätslehre widersetzten, gibt es wenige, die wissen, was die Trinitätslehre beinhaltet. Niemand, der sich Christ nennt. Ein Christ bedeutet grundsätzlich verständig. Der ist erleuchtet durch den Heiligen Geist. Einer, der Christ ist, ist nicht mehr geistlich dumm. Und einer, der geistlich nicht dumm ist, darf die Trinität ablehnen. Niemand darf sie ablehnen oder annehmen, ohne zu wissen, was die Trinitätslehre der etablierten Kirchen ist und diese anschließend anhand des Wortes Gottes zu prüfen. Ob sie aus der Bibel zitiert wird und somit eine biblische Lehre, also Wahrheit, oder von Kirchenmenschen beschlossen und somit eine Kirchenlehre, Lüge ist. Es darf nie sein, dass jemand sagt, ja, ganz klar, für mich ist die Trinitätslehre eine Irrlehre. Ja, was ist sie? Oh, das ist eine blöde Frage. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wenn du sagst, dass es eine Irrlehre ist, dann wird schon stimmen. Nein, mündig müssen wir alle sein. Wir dürfen nicht hier blind irgendjemanden nachplappern. Andernfalls ist dieser Mensch ein Blinder, weil er selber nicht sieht und nicht hört, was das Wort Gottes sagt. Und zwar unabhängig davon, ob er dieses kirchliche Dogma bezüglich der Trinität ablehnt oder nicht. Das gilt schließlich für alle kirchlichen Lehren bzw. Dogmen. Darüber haben wir auch am Donnerstag beim geistlichen Austausch gesprochen. Da war die Frage, ja, müssen wir jetzt alle Dogmen der Kirchen dieser Welt alle kennen? Nein, aber wenn ich mich heute äußere zu irgendeinem Dogma, muss ich vorher wissen, worüber ich mich äußern will. Einer kommt zu mir und predigt mir irgendein Wort Gottes bzw. geistliche, will mir geistliche Substanz vermitteln. Aus irgendeinem Dogma, aus der letzten mindestens 1600 Jahren, aus irgendeiner Kirche, da muss ich wissen, bevor ich ihm sage, ja, stimmt oder nicht, verstehen, prüfen. Erstmal, was sagt er? Nee, einfach gleich, nein, nein, das stimmt nicht. Intuitiv ablehnend oder intuitiv annehmend. Ich muss vorher prüfen. Und das ist ja gemeint damit, dann ist man ein Blinder, wenn man auf solche vorgetragenen geistlichen Substanzen reagiert, ohne zu wissen, was es ist und ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder nicht. Deshalb wollen wir hier gemeinsam studieren, wie die Trinität im Glaubensbekenntnis entstanden ist und was sie beinhaltet. Nochmals, wir machen kein theologisches Studium, damit wir unser Bachelor oder Master in Theologie jetzt bekommen oder sogar promovieren, sondern das sind die Grundfesten unseres Glaubens. Es geht um die Beziehung zu Gott, dem Vater und zu unserem Herrn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und wenn wir das nicht verstehen, dann müssen wir uns fragen, ja, was ist unser Glaube überhaupt? Opa. Jetzt mehrere Seiten auf einmal gehüpft, hä? Da waren wir und jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, die Trinitätslehre im Glaubensbekenntnis. Wir wollen in einer kurzen Zusammenfassung, Quelle Wikipedia, und in Wikipedia gibt es auch wieder mehrere Quellen, historische und kirchliche und so weiter Quellen, also da kann man viel studieren, das ist ja nur eine kurze Zusammenfassung. Die Entstehung der heutigen Trinitätslehre im Glaubensbekenntnis ein wenig näher anschauen. Wir haben letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag von jemandem gehört, ja, aber dieses Glaubensbekenntnis habe ich in der oder der Kirche noch nicht gehört. Das macht nichts. Wenn du das nie gehört hast, heißt nicht, dass das Glaubensbekenntnis nie existiert. Das ist die höchste Zeit, dass wir das lesen und dann beurteilen, ob es stimmt oder nicht. Es sei denn, uns interessiert es nicht. Wir sagen ja oder nein, ohne zu wissen. Das wollen wir nicht. Der römische Kaiser und Alleinherrscher Valens, oh, da geht's schon mal los, der römische Herrscher, war im August 378 bei einer Schlacht gestorben. Valens hatte seit seiner Mitherrschaft im römischen Reich ab 364, einem östlichen Reichsteil, wie auch als Alleinherrscher, seit 375, also für 3 Jahre hat er als Alleinherrscher geherrscht, das römische Glaubensbekenntnis von 360 zum Dogma erklärt. Oh, eine kirchliche Lehre wird vom Kaiser zur Kirchenlehre erklärt. Das ist mal interessant. Das ist ja nicht mal der Papst. Ich weiß nicht, ob der Papst auch überhaupt noch gab dort. Jetzt bin ich überfragt. Aber auch Bischöfe gab es immer. Ob das von einem Bischof war oder von irgendjemandem, das hat der Kaiser gesagt. Der Oberbefehlshaber der römischen Streitkräfte hat beschlossen, das ist ein kirchliches Dogma. Doch seit dem Konzil von Alexandria, 362, also dieses Glaubensbekenntnis 360 und dann ab 362 nahm Beweglichkeit und Kompromissfähigkeit zwischen Nizäern und Antinizäern stark zu und neue Kompromisseformeln wie Ansätze entstanden, fanden aber nicht die Unterstützung von Kaiser Valens, im Gegenteil. Also die damaligen Christen haben dieses Problem gehabt. Offensichtlich gab es den Konflikt schon einige Jahrhunderte. Und die meisten waren der Auffassung, dass diese heutige Lehre im Glaubensbekenntnis ihr Lehre ist oder als Häresie wurde bezeichnet. Also der, dass heute diese Lehre in dem Glaubensbekenntnis annimmt, ist eigentlich ein Häreseer oder ein Ketzer, so war die vorherrschende Meinung. Und fast die Hälfte hat gesagt, nein, das stimmt schon. Und deshalb haben sie versucht, dem einen oder anderen Konzil irgendwie einen Kompromiss zu finden, damit mal irgendwann Ruhe ist. Ab Januar 379 herrschte der Kaiser Theodosius als Nachfolger von Valens über den östlichen Teil des Römischen Reiches. Damit änderte sich dort auch rasch die Kirchenpolitik. Also sehen wir auch, wer hat hier die Kirchenpolitik beherrscht? Der Kaiser. Das sind nicht die Bischöfe. Der Kaiser sagt, wie es sein muss, und die Bischöfe haben das entsprechend zu erfüllen. Und wenn ein Bischof das nie erfüllt, muss er schauen, wo er bleibt. Da passiert mit ihm, sehen wir auch, was da mit ihm passiert, wenn er nicht dem folgt, was der Kaiser vorgibt. Am 28. Februar 380, geht Schlag auf Schlag, wurde in Thessalonik das Drei-Kaiser-Edikt, genannt Conctus Populus, von den drei römischen Kaisern, Theodosius I., Gratian, westlicher Reichsteil, und Valentinian, der zweite, mittlerer Reichsteil, verabschiedet. Alles politisch. Aber was passiert dann? Das Drei-Kaiser-Edikt beendete die nominelle Religionsfreiheit des 4. Jahrhunderts. Also bis dahin konnten viele diese Lehre im Glaubensbekenntnis als Irrlehre betrachten. Warum? Ja, Glaubensfreiheit wie heute. Die haben gesagt, das ist eine Irrlehre und das sind Heretiker, die diese Lehre vertreten. Und sag mal, knapp die Hälfte hat gesagt, nein, diese Lehre ist richtig und der sie nicht annimmt, ist ein Heretiker. Die waren frei. Die haben in dem Römischen Reich gelebt, wie heute. Heute sagen die meisten, es ist eh alles Quatsch. Und ob das Trinität in oder nicht, das ist alles Blödsinn. Dass ihr so viel Zeit verschwendet, wundern sich sowieso die Leute mit solchen Themen. Also es gab die Religionsfreiheit. Aber 380 haben die Kaiser die Religionsfreiheit beendet und die haben bestimmt, wie die Leute zu glauben haben. Wiederum nicht von den Bischöfen. Das ist eine militärische, politische Entscheidung. Das Edikt richtete sich formell an die Bevölkerung Konstantinopels, ja, wurde aber an das gesamte Reichsvolk gerichtet. Also für alle, nicht nur für das oströmische Reich, sondern an alle Reichs, an das ganze Reichsvolk. Daher gelte, dass wir also an die eine Gottheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes bei gleicher Majestät und heiliger Dreifaltigkeit, Trinitate, glauben. Das ist der Inhalt eigentlich, was sie dort beschlossen haben, was der Kaiser beschlossen hat. In gleicher Majestät. Ja, das steht aber doch, dass Gott das Haupt des Christus ist. Das ist eine göttliche Ordnung. Da kannst du nicht sagen, Gott und der Christus sind von gleicher Majestät. Aber es kommt noch besser. Ein Jahr später wird man sehen, wie das noch deutlicher formuliert, dass kein Hintertürchen für irgend anders Glaubenden gibt. Konkret wurden damit die theologischen Positionen der damaligen Bischöfe von Rom und Alexandria, welche für das Bekenntnis von Nicäa eintraten, allgemein verbindlich. Alle anderen, die diesem Dogma nicht zustimmen wollten, sollten als Heretiker gelten, weil die Religionsfreiheit bzw. ja, Glaubensfreiheit abgeschafft wurde und mit entsprechenden konsequenten Rechnen wie Kirchenschließungen und Verbannungen. Wenn irgendein Bischof gesagt hat, nein, das ist eine Irrlehre, dann haben sie gesagt, okay, deine Kirche wird geschlossen und du wirst verbannt. Der Anteil dieser Bischöfe, die die Trinität als Häresie betrachteten, betrug zur damaligen Zeit ca. 60% aller Bischöfe. Ein Jahr später, 381, wurde das erste Konzil von Konstantinopel, das zweite ökumenische Konzil von Kaiser Theodosius I., also wieder der Kaiser bestimmt hier. Ein Jahr vorher, also 380, hatte Kaiser Theodosius I. die Religionsfreiheit abgeschafft und er hat dieses Konzil einberufen. Das ist alles eine politische, militärische Entscheidung. Jetzt ist Ruhe. Jetzt hör mal auf mit dieser Streiterei. Jeder glaubt was anderes und jeder denkt was anderes. Nein, wir machen jetzt eine allgemein verbindliche Glaubensrichtung und jeder hat sich zu fügen. Warum haben sie dieses Konzil einberufen? Warum hat der Kaiser dieses Konzil einberufen? Um den seit 325, das sind etwa 56 Jahre, war der Streit zwischen den Nizänern und den Arianern. Also seit 325 andauerten Streit und die drohende Glaubensspaltung zwischen Trinitariern und unter anderem Arianern. Arianer war die Hauptgruppe, aber da waren viele, viele andere Bischöfe, die verschiedene Richtungen waren, allerdings gegen diese Lehre, die heute im Glaubensbekenntnis verankert ist. Diese bezeichneten die Trinität als Häresie zu beenden. Um diesen Streit zu beenden, wurde das Exil im Prinzip einberufen. Im nizänischen Glaubensbekenntnis steht Folgendes. Wir glauben an den Heiligen Geist. Ja, da spricht erstmal nichts dagegen. Der Herr ist und lebendig macht. Also lebendig macht, ja, aber Herr, wir haben einen Herrn, da geht schon mal los. Wir haben einen Herrn, nur einen Herrn, Jesus Christus, nicht der Heilige Geist, der ist nicht unser Herr. Da geht schon mal los. Aber das ist ja wurscht, das steht so mal drin. Da kommt es noch dicker, viel dicker. Der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das ist das Problem. Der Heilige Geist wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht werden. Und jetzt haben wir drei Götter, die wir anbeten. Und dann ist der Anfang vom Ende und sind schon beim Ende. Dann braucht man gar nicht mehr drüber zu reden. Wir wissen, wir haben einen Gott. Und zwar, wir lesen in 1. Korinther, wird man nachher lesen, 1. Korinther 8, Vers 5 und 6. Nicht nur wir haben einen Gott, den Vater, nur einen Gott heißt es. Nur einen Gott, den Vater. Und wir haben einen Herrn, Jesus Christus. Und nicht wir haben nur drei Götter. Nein, nur einen Gott, den Vater. Und einen Herrn. Herr Jesus Christus und nicht auch den Heiligen Geist. Es geht nicht darum, dass man irgendwas schreibt und sagt, okay, wir haben es so beschlossen und wer das nicht akzeptiert, wird umgebracht oder verfolgt oder eingesperrt. Das geht ja nicht. Das hat mit dem Wort Gottes nichts zu tun. Es ist nicht nur so, dass diese Aussage, dass der Sohn und der Heilige Geist angebetet werden sollen, nirgendwo in der Bibel existiert. Sie widerspricht sogar völlig der göttlichen Anweisung der Bibel. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass sowohl der Herr Jesus als auch seine Apostel uns gelehrt haben, dass wir einen Gott, den Vater, haben, den wir allein anbeten und zu ihm beten. Und das ist ein roter Faden in der Bibel. Wir haben nur einen Gott, den wir anbeten und zu ihm beten. Und nicht zwei weitere Götter, die wir anbeten und zu ihnen beten. Ja, wir können sagen, das ist doch wurscht, ich kann anbeten, wenn ich will. Ja, natürlich, das kann man sagen. Aber Gott akzeptiert keinen anderen Gott neben sich, der angebetet wird. Und der wahre Jesus und der wahre Heilige Geist genauso. Warum? Weil der Wille Gottes wird ausgedrückt durch seinen Geist und durch den Willen seines Sohnes. Der Wille Jesu ist der gleiche Wille Gottes, wird abgelehnt. Und wer sagt trotzdem, das ist mir wurscht? Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Warum? damit er für die Menschen stirbt, die an ihn glauben, damit sie mit Gott versöhnt werden und in die Ewigkeit kommen. Und jetzt sagen diese vermeintlich glaubenden Menschen, ja, er ist für uns gestorben, also wir wollen ihn als anbeten. Da sagt Gott, ja wie? Ich habe ihn gesandt, damit er für euch den Preis bezahlt. Ich habe ihn wieder auferweckt, damit ihr eine Gemeinschaft mit mir habt und mich anbetet und zu mir betet. Die Antwort ist, Gott, was du sagst, ist uns sowas von wurscht. Wir wollen jetzt Jesus anbeten. Er hat schließlich für uns sein Leben hingegeben. Na gut, was willst du machen? Wenn Gott nichts mehr zu melden hat, sondern die Menschen bestimmen, was Gott zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren hat. Diese Hybris, die gab es schon immer bei Adam und Eva. Was Gott sagt, ist doch völlig wurscht. Der lügt sowieso. Er hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sterben. Dann sagt der Teufel, stimmt niemals. Niemals. Er hat nur Angst, dass ihr genauso sein werdet wie er. Und so ist es. Was Gott sagt für die Menschen, das Normale ist, dass die Menschen sagen, was Gott sagt, ist völlig wurscht. Nun wollen wir im nächsten Abschnitt diese im Glaubensbekenntnis verankerte Trinitätslehre anhand des Wortes Gottes erkennen, dass sie nirgendwo in der Bibel zu finden ist und sogar der Bibel völlig widerspricht. Am kommenden Sonntag wollen wir in Teil 2 Folgendes studieren. Wen beten wir gemäß der Bibel an? Ist Jesus ein Gott oder ein Mensch? Und dann Fazit. Und wie ich jetzt feststelle, sind wir am Ende von Teil 1. Amen. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass wir uns merken, was wir gehört haben und vor allem, dass die Geschwister, die in Ferien sind, sich die Botschaft auch anhören. Das wird man extra posten, weil das nicht viel hilft, wenn man sich mit dem Wort Gottes nie beschäftigt und dann mündig sein zu wollen. Das geht nicht. Die Mündigkeit ist davon abhängig, ob man das Wort Gottes erstmal kennt und dann danach lebt. Weil das Wort Gottes allein zu kennen, nichts hilft, wenn man nicht danach lebt. Weil der Mensch automatisch das Wort Gottes verdrängen will, damit er keine Gewissensbisse hat, damit er den betrübten Heiligen Geist nicht mehr hört, er blendet das aus, obwohl er das gehört und gewusst hat und sogar geglaubt hat, und lebt sein Leben. Und das ist genauso, sagt uns die Schrift, ein Unmündiger ist wie ein Ungläubiger. Der Lebenswandel ist der gleiche. Ein Ungläubiger ist wie ein Unmündiger. Er hat es gehört, aber er blendet alles aus. Warum? Weil er nach seinem Fleisch, nach seinen Trieben leben will. Er entscheidet, was richtig, was falsch ist. Natürlich, für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, aber bitte per E-Mail mit Name, Adresse und ein bisschen Hintergrundinformation zu der fragenden Person und nicht anonym. Da würde man gerne die Fragen beantworten. Und ansonsten wünschen wir Gottes Gnade und Frieden. Amen. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.